Manche Zimmerpflanzen sind pures Gift für Haustiere und auch auf der Weide droht der Tod, wenn Pferde, Rinder oder Schafe giftige Pflanzen fressen. Wie viele Tiere auf diese Weise jedes Jahr verenden, ist unbekannt, denn eine eindeutige Bestimmung der Todesursache fällt in der Regel schwer. 20% der plötzlichen Todesfälle bei Tieren sind auf Vergiftungen durch Pflanzen zurückzuführen. VeterinärforensikerInnen standen dabei bisher meist vor einem Rätsel, welche Pflanze den Tod letztlich verursacht hat. Am Gottlieb-Köhlreuther-Institut für Pflanzenforschung des Karlsruhe-Instituts für Technologie haben Forschende jetzt in Zusammenarbeit mit dem Veterinäruntersuchungsamt Freiburg ein Verfahren entwickelt, mit dem man die Giftpflanze anhand eines genetischen Fingerabdrucks sicher identifizieren kann. Damit könnten auch hunderte ungeklärte Fälle von auf der Weide verendeten Pferden aufgeklärt werden.
Bei den Haustieren ist es meistens so, dass wenn da sowas passiert, weil die eben näher an den Menschen dran sind, dass man dann besser weiß, was passiert ist. Aha, der hat einen Oleander gefressen oder irgendwas in der Art. Aber eben die Nutztiere, die draußen sind auf der Weide, wo keiner dabei ist, da weiß man eben meistens nicht, woran die gestorben sind.
Der Molekularbiologe Professor Peter Nick forscht am Josef-Gottlieb-Köhlreuther-Institut für Pflanzenforschung des Karlsruhe-Instituts für Technologie. Nach seiner Erfahrung hat das Problem der Vergiftung von Nutz- oder Haustieren durch Pflanzen zugenommen.
Da gibt es natürlich Pflanzen, die wir jetzt als giftig wahrnehmen würden, beispielsweise der Oleander, aber auch Pflanzen, an die wir normalerweise so nicht denken, beispielsweise die Robinie, die ja überall auch hochkommt, gerade auch infolge des Klimawandels. Dass die giftig ist, das weiß man normalerweise nicht, weil Menschen ja nicht irgendwie auf den Blättern rumkauen, aber für Tiere ist es eben sehr giftig. Oder auch so Dinge wie beispielsweise Buchen können giftig sein für Pferde beispielsweise.
Bisher war es für die veterinären Forensiker nahezu unmöglich, die für das Verenden der Tiere verantwortlichen Pflanzen zu bestimmen.
Die Kollegen am CVUA in Freiburg, also in der Veterinärtechnischen Untersuchungsanstalt, wo diese Fälle eben angeliefert werden, die haben dann die Tiere seziert und haben versucht herauszufinden, an was sind die gestorben, und hatten aber nicht mal die Möglichkeit, eine Hypothese zu formulieren, weil selbst in den Fällen, wo noch Pflanzenteile da waren, ist es für jemanden, der nicht wirklich botanisch spezialisiert ist, extrem schwierig, das dann zuzuordnen. Und aufgrund von der Symptomatik kann man das meistens auch nicht sagen. Das heißt, die waren da dann wirklich am Ende ihrer Weisheit und waren deswegen sehr froh, dass wir die Fälle für sie klären konnten. Und wir haben eben das dann so arrangiert, dass wir die leichten Fälle am Anfang und die schwierigen Fälle am Ende hatten und dann eben auch erklärt haben, mit welchen methodischen Tricks wir dann auch die schwierigen Fälle klären konnten.
Den Schlüssel zur Auflösung des Rätsels der ungeklärten Todesfälle bietet das sogenannte DNA-Barcoding. Dabei isolieren die Forschenden Erbinformationen der Pflanzen aus dem Mageninhalt.
Es geht darum, dass man bestimmte Gene, die sehr gut erforscht sind und die auch leicht isoliert werden können, dass man die hernimmt und daraus die Sequenz bestimmt. Das hilft dann schon mal, aber das Problem ist, die Sequenz alleine hilft Ihnen auch oft nicht wirklich weiter, weil man kann das dann zwar in Datenbanken eingeben und schauen, gibt es ähnliche Sequenzen, dann bekommt man aber häufig mehrere Kandidaten zurück, die mit einer ähnlich hohen Wahrscheinlichkeit dieser Sequenz zuzuordnen sind. Und deswegen haben wir dieses Verfahren noch ein bisschen verfeinert durch tatsächlich einen Fingerabdruck. Und zwar gibt es eben bestimmte sogenannte SNPs, das sind also einzelne Basenaustausche, die statistisch eigentlich nicht wirklich ins Gewicht fallen. Wenn die aber immer an derselben Stelle sind, dann kann man die so nutzen wie einen Fingerabdruck. Statistisch gesehen sind die Fingerabdrücke zwischen zwei Menschen sehr, sehr ähnlich und es würde statistisch nicht ins Gewicht fallen. Aber wenn da immer oben rechts an der zweiten Kante ein kleiner Haken dran ist, dann ist es hochrelevant. Und diesen kleinen Haken, den sehen wir in der Sequenz. Und damit konnten wir eben eigentlich alle Fälle, die in dieser Studie untersucht worden sind, lösen.
Die Suche nach diesen genetischen Fingerabdrücken im Mageninhalt der verendeten Tiere gleicht der Suche nach der sprichwörtlichen Nadel im Heuhaufen. Sie erfolgt unter Zuhilfenahme einer Polymerasenkettenreaktion, ein molekularbiologisches Verfahren, das als PCR-Test aus Corona-Zeiten in Erinnerung ist. Er hilft, den Inhalt des Magens zu sortieren.
Es gibt da zwar DNA, aber das ist natürlich ein furchtbares Gemisch, ein Mischmasch. Da muss man sozusagen die Nadel im Heuhaufen suchen. Da sind ja nicht nur die Gene drin, die wir anschauen, sondern da sind noch Gene von dem Tier, von der Magenschleimhaut, Gene von irgendwelchen Bakterien, die sich da tummeln. Natürlich dann auch andere Pflanzen, die da auch noch sind. Und wir müssen aus diesem Heuhaufen die Nadel heraussuchen. Und dazu benutzt man die PCR. Das funktioniert folgendermaßen. Man hat zwei Erkennungssequenzen, das sind sogenannte Primer. Und diese Erkennungssequenzen, die sind typisch für unser Stück DNA, was wir jetzt da heraussuchen wollen. Und wenn wir die dazugeben, wird also unser DNA-Stück markiert und alle anderen DNA-Stücke werden nicht markiert. Und dann kann eben ein Enzym, das ist die sogenannte Polymerase, wonach die Methode auch benannt ist, die kann dann das DNA-Stück zwischen diesen Erkennungssequenzen kopieren. Und das machen wir eben nicht nur einmal, sondern das machen wir 30 bis 35 Mal hintereinander. Und da wird aus einem DNA-Molekül werden eben 2 hoch 35. Und das ist so eine riesige Zahl von DNA-Molekülen. Und das ist dann so weit aufgereinigt, dass ich daraus dann die Sequenz gewinnen kann.
Das PCR-Verfahren wird schon lange in der Kriminalistik eingesetzt.
Da geht es meistens um Fingerabdrücke. Das sind also bestimmte Gene, die sehr, sehr variabel sind und die bei verschiedenen Individuen sich unterscheiden. Das heißt, ich kann dann damit sagen, das war der Täter, die DNA war von dieser Person und von niemand anders. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Wir können jetzt nicht sagen, die DNA war von dieser Robinie da drüben, sondern das interessiert uns ja auch nicht wirklich, sondern wir können nur sagen, die DNA war von einer Robinie. Also das Neue an dieser Arbeit ist, dass wir dieses Barcoding, was man natürlich wirklich schon lange auch in vielen Zusammenhängen einsetzt, dass wir das gezielt jetzt darauf ansetzen, solche Vergiftungsfälle aufzuklären. Das war wirklich neu. Das Zweite, was neu war an dieser Studie, war, dass wir eben nicht nur die Sequenzen erhoben haben und das dann statistisch untersucht haben, das ist das übliche Verfahren, sondern dass wir da noch dann diese Fingerabdrücke eingebaut haben, also diese einzelnen Basenaustausche, die statistisch zwar nicht ins Gewicht fallen, die aber eben sehr spezifisch sind und uns dann erlauben, eine Art ganz gezielt anzusprechen.
Seit einiger Zeit beschäftigen in Deutschland rätselhafte Todesfälle von Pferden auf der Koppel Polizei und forensische Veterinärmediziner. Auch hier konnte die Todesursache bisher nicht ermittelt werden.
Das sind also viele hundert. In den meisten Fällen kann man die Ursache nicht aufklären und weiß dann natürlich nicht, gibt es da irgendwelche Zusammenhänge. Beispielsweise gibt es jetzt momentane Diskussionen, ob wir nochmal einen neuen Anlauf machen sollen und Fälle von Pferdevergiftungen deutschlandweit sammeln sollten, um praktisch mit dieser Methode jetzt nochmal neu zu untersuchen. Es kommt relativ häufig vor und man weiß aber in der Regel nicht, was es ist. Und in unserem Fall war es so, dass dieses Pferd Buchen gefressen hatte, die enthaltenen Stoff, der für Pferde giftig ist. Deswegen stellt sich die Frage, kommt sowas häufiger vor? Sollte man eben darauf achten, dass eben auf Pferdeweiden keine Buchen in der Nähe stehen? Aber um das rauszukriegen, muss man das, wie man sagt, epidemiologisch angucken. Gibt es tatsächlich einen Zusammenhang? Wir hatten jetzt halt einen Einzelfall. Das kann ja sein, das kann aber auch ein Sonderfall sein oder kommt es häufiger vor? Und deswegen wäre es wichtig, dass man die ganzen Cold Cases, die jetzt noch bei den Instituten, die sowas untersuchen, in den Gefrierschränken lagern, eben mit dieser Methodik nochmal neu anguckt. Vielleicht findet man tatsächlich dann größere Muster und weiß dann, okay, da muss ich was da tun, weil das häufig vorkommt.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.